Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Zu Beginn der Pandemie standen noch viele an den Fenstern und auf ihren Balkonen, um beispielsweise Kassiererinnen und Pflegenden zu applaudieren. Eine kurze Phase der breiten Anerkennung und Dankbarkeit für eine Arbeit, die ansonsten gesellschaftlich wenig Beachtung findet, trotz ihrer existenziellen Wichtigkeit. Arbeit hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft, aber ihre Anerkennung ist sehr unterschiedlich verteilt. Vielfache Umbrüche in der Erwerbsarbeit haben dazu geführt, dass Arbeit für manche Menschen unsicher geworden ist. Die Arbeitssoziologie spricht seit Ende der 80er Jahre von prekärer Beschäftigung und hat sich vor allem mit Arbeitsmarkt und sozialpolitischen Konsequenzen befasst. Nun richten zwei Sozialwissenschaftlerinnen mit einer Studie, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde, den Blick auf die gesamte Lebenslage so mancher Beschäftigter. Hören Sie jetzt mehr von Doris Arp.
Prekäre Arbeit ist oft anstrengend, unregelmäßig, rechtlos, schlecht bezahlt und kaum der Rede wert. Und ganz oft wird sie von Frauen erledigt. Zum Beispiel von Susanne Holtkotte. Die 50-Jährige arbeitet im Auftrag einer Reinigungsfirma in Bochum in einem Krankenhaus.
Man sieht uns nicht, wir arbeiten im Keller, aber wir sind in der Tat wichtig, genauso wie jeder andere Reinigungskraft in einem Haus auch, weil wir reinigen auch die OPs. Wenn wir das nicht tun, wird nicht operiert. Wenn wir die Betten nicht reinigen, können wir niemanden aufnehmen. Aber wie ich immer so schön sage, wir sind die Unsichtbaren.
Ihr Leben sichtbarer machen, das ist ein Anliegen von Christine Wimbauer und Mona Mutter-Keef vom Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität Berlin. Prekäre Arbeit, prekäre Liebe heißt ihre gerade im Campus Verlag erschienene Interviewstudie, in der sie den bisherigen Blick der Arbeitssoziologie weiten auf die sozialen Folgen von prekärer Beschäftigung und fehlender Anerkennung. Unsicher ist nicht nur, was jeden Monat im Portemonnaie ist, sagt die Soziologin Mutter-Keef. Die Unsicherheit breite sich über das gesamte Leben aus.
Zum Beispiel haben Sie den Eindruck, Sie strengen sich sehr an, Sie haben in Ihrer Ausbildung ganz viel gegeben, Sie leisten wahnsinnig viel in Ihrer Arbeit, beispielsweise in Pflegeberufen, aber das wird gar nicht honoriert. Also Sie bekommen dafür zum Beispiel nur wenig Geld. Gesellschaftlich fehlt Ihnen sozusagen die Wertschätzung für das, was Sie tun.
Das ist garantiert kein Traumjob, weil es ist von niemandem dem Traum, blutverschmierte oder vollgebrochene Betten zu reinigen. Aber es muss gemacht werden.
Susanne Holtkotte hat keine Berufsausbildung. Sie hat lange Zeit auf dem Wochenmarkt gearbeitet, in der Pflege ausgeholfen, bis sie das gesundheitlich nicht mehr schaffte. Seither putzt sie die Krankenbetten für inzwischen 10,80 Euro Stundenlohn.
Das sind circa so 1.100, 1.150 Euro. Ja, das ist mein Gehalt und davon lebe ich. Also man hat mir auch mal gesagt, Susanne, warum gehst du noch arbeiten? Ich würde mir für das Geld nicht den Wecker stellen. Das ist überhaupt nicht meins. Ich bin immer gerne arbeiten gegangen, egal was ich gemacht habe.
Wir arbeiten nicht nur, weil wir das Geld brauchen, sondern zum Beispiel auch, weil es uns eine Zeitstruktur gibt, weil es uns in Gesellschaft integriert, uns eine soziale Position gibt und uns Zugehörigkeit vermittelt. Und das sind alles Fragen von Anerkennung.
Prekär Beschäftigte leben in einem gesellschaftlichen Raum des Dazwischen. Sie putzen unsere Wohnungen, schneiden Rasen und Hecken, liefern Lebensmittel und Pakete, kümmern sich um unsere Kinder und alten Angehörigen. Das alles tun sie zum Teil, damit andere mehr Zeit für ihre höher bewertete Arbeit und ihre Familie haben. Prekäre Arbeit befindet sich am Rand, oft im Dienstleistungssektor und wechselt häufig mit Phasen der Arbeitslosigkeit. Professor Markus Promberger vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg.
Selbst in der tariflich und rechtlich gut geschützten Metallindustrie, Autoindustrie, auch hier finden Sie zum Beispiel Randbelegschaften, zum Beispiel die Leiharbeit. Sie finden auch in vielen Branchen, die eigentlich gut etabliert sind und relativ gute Löhne bezahlen, befristete Arbeitsverhältnisse in zunehmendem Maß. Aber selbstverständlich gibt es auch Branchen, in denen eigentlich das, was wir als atypische oder prekäre Beschäftigung bezeichnen, der Normalzustand ist. Also zum Beispiel Gebäudereinigung, Teile der Gastronomie.
Seit der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes Ende der 70er Jahre seien viele Standards der Honorierung und Absicherung von Arbeit löchrig geworden. Und immer mehr Menschen fallen durch die Maschen. Allen voran die Ungelernten ohne Schul- und Berufsausbildung. Aber auch gut Ausgebildete trifft der Strukturwandel. Das aktuelle Bedrohungsszenario heißt Arbeitsmarkt 4.0, die weitgehende Digitalisierung des Marktes. Es entstehe gerade eine ganz neue soziale Gruppe, so Promberger.
Es gibt tatsächlich Verfestigung von prekären Arbeitsverhältnissen und Lebenssituationen. Ich denke, es ist ein Achtel der Erwerbsbevölkerung. Also das liegt irgendwie so zwischen 5 und 6 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland, die tatsächlich prekär beschäftigt sind und gleichzeitig in einer prekären Lebenslage sind.
Prekäre Erwerbsarbeit muss nicht unbedingt ein Leben an der Armutsgrenze bedeuten, solange ein Partner eine gesicherte Beschäftigung hat. Doch zunehmend fällt beides zusammen. Frauen seien dabei insgesamt bedrohter, meinen die Autorinnen der Studie. Denn die Sorgearbeit, wie Soziologen heute das Kümmern um Haushalt, Kinder, alte Eltern nennen, ist nach wie vor ungleich verteilt. Frauen erledigen etwa 1,5-mal mehr Sorgearbeit als ihre Partner. Kommen Kinder hinzu, wird die Lücke noch größer. Das spiegelten auch die Interviews, erklärt Mona Mutter-Kef.
Also die Frauen hatten weiterhin mehr Sorgeverantwortung, haben sich mehr um die Hausarbeit gekümmert, auch wenn sie die Familien sogar ernährt haben. Während hingegen für manche Männer dann eher Freiräume entstanden. Für die Frauen war das dann manchmal auch so, dass sie richtig Erschöpfungssyndrome hatten und überhaupt keine Freizeit mehr hatten, um sozusagen sich auch mal zu erholen.
Die Autorinnen sprachen mit Paaren und Alleinstehenden, um herauszufinden, ob und wie die Anerkennungsdefizite aus der Erwerbsarbeit im Lebenszusammenhang verstärkt oder abgefedert werden. Einen positiven Effekt der Paarbeziehung fanden sie nur selten.
Es gab wenige Paare, die konnten diese Anerkennungsdefizite aus der Erwerbsarbeit abfedern in ihrer Paarbeziehung. Die hatten einen ganz starken Paarzusammenhalt und hatten so das Motto, wir gegen den Rest der Welt. Also sie hatten schon den Eindruck, dass überhaupt nicht gesehen wird, was sie gesellschaftlich leisten, aber sie haben das sozusagen voreinander sich wechselseitig immer sichtbar gemacht. Meistens gab es aber so Kombinationen, das heißt für manche wurden sie abgefedert, für andere wieder nicht.
Grundsätzlich sind prekär Beschäftigte keine homogene Gruppe. Das ist auch die Erfahrung von Susanne Holtkotte. Ihre Kolleginnen machten den Job in der Reinigungsbranche aus sehr unterschiedlichen Gründen.
Es gibt Menschen bei uns, das sind Rechtsanwaltsgehilfinnen, das sind Steuerfachgehilfinnen, die arbeiten aus verschiedenen Gründen bei uns, weil die sich sagen, du, ich kann 3 Stunden am Vormittag opfern, das finde ich nirgendwo in einer Kanzlei. Ich kann schnell nach Hause, wenn was ist mit meinen Kindern. Der Kindergarten ist um die Ecke, ich kann alles in einem Rutsch erledigen. Nicht alle die, die in so einem Gewerbe arbeiten, sind unterbelichtet.
So verschieden die Gründe für das Hineingeraten in die unsichere Lebenslage, so unterschiedlich auch der Umgang mit der fehlenden Anerkennung. Die Reinigungskraft Susanne Holtkotte ist zum Beispiel Betriebsrätin und hat kürzlich ein Buch geschrieben mit dem Titel 715 Euro, wenn die Rente nicht zum Leben reicht. Politische Arbeit ist ihr Nektar. Andere finden beispielsweise Anerkennung innerhalb ihrer Familie oder in religiösen und anderen spirituellen Gemeinschaften.
Und da gab es tatsächlich manche, die konnten durch Freundschaften oder durch alternative Anerkennungsquellen, das war bei uns in einem Fall zum Beispiel auch Spiritualität, konnten sie auch Anerkennungsdefizite aus der Erwerbsarbeit abfedern. Bei wiederum anderen war es aber so, dass sie sich sehr isoliert fühlten und sehr einsam.
Prekäre Arbeit hat nicht nur individuelle Folgen. Das löchert die Gesellschaft von innen heraus, formulierte es eine der Interviewpartnerinnen. Traditionelle Rollenbilder, so die Soziologin Mona Mutter-Kef, arbeiteten zusätzlich an diesem Lochmuster. Bei Frauen, indem sie beruflich und privat auf Sorgearbeit festgelegt seien, die wenig Geld und wenig Anerkennung biete. Bei Männern sei es eher eine Frage der Ehre.
Männlichkeit und Erwerbsarbeit ist weiterhin ganz, ganz eng verknüpft. Also bei unserem Sample war das so, dass alle Männer, die das als sehr schambehaftet erlebt haben, dass sie ihre Familie nicht ernähren konnten oder teilweise weniger als ihre Partnerin verdienten. Und die haben eigentlich alle irgendwelche Rechtfertigungen zugelegt.
Für den Prekaritätsforscher Markus Promberger ist die Geschlechterfrage eher sekundär. Die Unterschiede seien faktisch gering. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, an der er mitgewirkt hat, sieht zwar mit 6,7% Mütter in anhaltend prekärer Lage als größte Gruppe, gefolgt mit 4,3% von Vätern im Haupterwerbsalter und 1,3% junger Männer ohne Schul- oder Berufsabschluss. Frauen und Männer trennen also nur etwas mehr als 1%. Auch den Anerkennungsbegriff hält Promberger vor allem für wissenschaftlich interessant.
Praktisch bin ich allerdings der Auffassung, dass wir über prekäre Arbeit und prekäre Lebenslagen eigentlich jetzt schon genug wissen, um gezielt handeln zu können.
Und er zählt auf, woran sich gesellschaftliche Solidarität seiner Meinung nach festmacht. Höhere Löhne, bessere Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, Sozialversicherungsansprüche und eine sozial ausgewogene Verteilung von Nutzen und Lasten flexibler Arbeit. Es ginge dabei langfristig um den sozialen Frieden. Denn wer an den Rand der Gesellschaft gedrängt werde, neige politisch zum linken und rechten Rand.
Die interessante Frage ist dabei immer, organisiert sich sowas wie ein neues Kollektiv innerhalb der Arbeitnehmerschaft mit bestimmten präzisen Interessen und einer bestimmten politischen Artikulierung? Wir sollten uns dran machen, herauszufinden, was das für Orientierungsformen mit sich bringt, wie die Menschen denken, wie unterschiedlich die Menschen auch denken in diesen doch ähnlichen Lebenssituationen und was das politisch bedeutet, zum Beispiel für politisches Engagement und für politische Orientierung.
Wie es sich anfühlen kann, gesellschaftlich abgehängt zu werden, davon geben die unterschiedlichen Lebensgeschichten der Interviewstudie von Wimbauer und Mutterkäf einen Eindruck. Sie erlauben einen Blick in die Gefühlslage von Menschen in prekären Lebenslagen, die sich nicht mehr gesehen fühlen. Das ersetzt nicht politisches Handeln, aber es gibt den Menschen eine Stimme.